Crop FM, Ausgabe Nummer 333. Wir schreiben den 3. April 2015. Mein Gast heute Abend ist Dr. Konstantin Meil und es geht um Skalarwellen und Neutrino-Power. Heute gibt es natürlich wieder den Cropcom, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar ist der Cropcom über www.cropfm.at oder einfach nur cropfm.at, cropfm.at. Einfach eingeben, oben in den Chat einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Website von CropFM, cropfm.at. Kann euch sehr gerne mailen an cropfm@murp.at. Das Ganze erscheint als Podcast bzw. in einem Archiv in der Past-Show-Sektion. Und weil ich da immer wieder Mails bekomme mit Fragen, man kann dieses Archiv durchsuchen. Also Links auf diesem Ding, das da so auf und ab fährt, auf der Startseite gibt es das auch. Aber im Archiv ist dort eine Suchfunktion oben, so ein gelbe Schrift, Suche. Da klickt man drauf und dann kann man nach Gästen, nach Themen im Inhalt der Beschreibung und chronologisch sich das Ganze auflisten lassen bzw. eben suchen. Und das ist, glaube ich, recht praktisch, wenn man nach einem bestimmten Thema sucht. In diesem Archiv, das ja mit der heutigen Sendung weit über 300 Sendungen, 320 Sendungen circa, alle sind nicht drinnen. Forum gibt es zu dieser ganze Sendung auch. Zum heutigen Thema gibt es auch wieder einen eigenen Thread. Betreut ihr das Ganze von Unarmed und Wingman. Danke an die beiden an dieser Stelle. Coverbild heute wieder mal sehr gut getroffen, wie ich finde, sehr schwierig darzustellen, dieses Thema. Aber Matthias Töpfer, wie immer, finde ich, hat sehr gut getroffen. Mehr von seiner Kunst sieht man auf bilderdämmerung.de bzw. www.fakebuch.ateliertöpfer.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Der Spendenbutton findet sich auf der Startseite von CropFM relativ weit oben. Das Ei mit dem rosa Herzen und an dieser Stelle großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Eine vergrabene Pyramide wurde im Andenhochland entdeckt, auf dem Areal, der unter anderem für das aus einem einzigen Andesitblock herausgearbeitete Sonnentor bekannten antiken Ruinenstätte Tiahuanaco im Westen Boliviens, haben Archäologen eine vergrabene Pyramide entdeckt. Noch in diesem Jahr soll mit umfassenden Ausgrabungsarbeiten begonnen werden, um auch diese Pyramide freizulegen. Die Ausgrabungen sind Teil eines 5-Jahres-Plans zur weiteren Erforschung von Tiahuanaco und jener antiken Kultur, die hier schon vor den Inka beeindruckende Monumente und Skulpturen errichtet hatte. Jean Siegler, der bekannte Schweizer Soziologe, hat letztens da aufhorchen lassen. Soziologe, Politiker und Globalisierungsgegner. Er hat sehr klare Worte und auch drastische Worte in Sachen TTIP gefunden. In einem Interview für das Wirtschaftsblatt meinte Siegler, das ist das Armageddon, der Endkampf. Ich hoffe, dass TTIP nicht kommt. Der Freihandel bringt viel weniger Wachstum als gedacht. Er bedeutet aber umgekehrt, dass vieles, was erkämpft wurde, von Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer bis zu Qualitätsstandards für Nahrungsmittel und Umweltauflagen in Gefahr wäre. Wenn TTIP in dieser Form durchkommt, ist eine entscheidende Schlacht verloren, so Jean Siegler zu diesem umstrittenen Freihandelsabkommen. Und in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf einen kommenden Sendeschwerpunkt von Radio Helsinki am Samstag, dem 18. April nämlich. Da wird es den ganzen Tag Beiträge zu diesem Thema geben und all das wird natürlich auch über Stream zu empfangen sein. Telefongast Professor Dr. Konstantin Meil, lehrt an der Fachhochschule Furtwangen unter anderem die Fächer Leistungselektronik und alternative Energietechnik. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Wirbelphysik und prägte den, offenbar war er es, der diesen Begriff Skalarwelle prägte, der mittlerweile wirklich im ganzen Netz zu finden ist, in allen möglichen Zusammenhängen und auch unmöglichen Zusammenhängen. Er war übrigens vor gut 10 Jahren schon einmal zu Gast hier auf dieser Sendung und wir werden heute versuchen, den Ball da aufzugreifen, wo die letzte Sendung quasi geendet hat. Konstantin, Dr. Konstantin Meil, jetzt gleich live auf Crop FM. Mir am Telefon ist Dr. Konstantin Meil. Hallo, können Sie mich gut hören? Mhm. Hallo, Herr Meil, können Sie mich hören?
Ja.
Aha, okay, gut. Mhm. gewöhne mich noch immer an unsere neue Telefonanlage bzw. an das neue Mischpult. Man muss da ziemlich viel Saft ins Telefon schicken, damit einen der Gast hört. Sie hören mich aber gut, ja?
Ja, einigermaßen, ja. Okay.
Wunderbar. Ja, ich habe es ja schon erwähnt in der Einleitung. Ich hatte vor gut 10 Jahren schon mal das Vergnügen. Damals sprachen wir über einen Roman, den Sie geschrieben haben, mit einem eigentlich nicht fiktiven Hintergrund. Der heißt Sendetechnik der Götter. Und gegen Ende der Sendung kamen wir dann auf Neutrinos, Skalarwellen etc. und die Longitudinalwelle, die elektrische und magnetische vielleicht auch zu sprechen. Und dann war allerdings die Zeit vorbei und ich dachte mir, das wäre doch einmal wirklich sehr interessant, diesen Ball hier wieder aufzugreifen. Und ich freue mich daher sehr, dass ich Sie nach 10 Jahren wieder auf Sendung begrüßen darf.
Vielleicht, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielleicht trotzdem kurz zu Ihrer Person noch. Das heißt, Sie sind noch immer, Ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule Furtwangen ist noch immer im Gange. Sie forschen schon seit Jahrzehnten in der Wirbelphysik. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz umreißen, wie Sie denn auf diese ganzen Themen gekommen sind. Das ist ja ein Riesenspektrum, das Sie inzwischen bearbeiten.
Also angefangen hat alles in meiner frühen Jugend, wo ich Wirbelstromkupplung, Wirbelstrombremsen faszinierend fand. Und mein Vater hat solche in seiner Firma hergestellt. Und ich habe das dann unbedingt berechnen wollen. Das war an der Technischen Universität in München. Dort habe ich meine Diplomarbeit darüber geschrieben und dann wollte ich noch tiefer in diese Materie hinein und habe dann meine Promotion in der Wirbelphysik geschrieben. Und so bin ich praktisch dort hineingekommen. Auch wenn ich dann beruflich ganz anders, also mit Frequenzumrichtern und Antriebstechnik unterwegs war, so bin ich immer wieder dann darauf zurückgekommen und habe dann eben, nachdem ich eine Professur hatte und dort die Zeit und die Muße fand, wieder diese alten Sachen ausgegraben und habe mich wieder mit dieser Wirbelphysik beschäftigt. So kam das Ganze. Und Hintergrund ist natürlich, dass mir damals schon aufgefallen war, während meiner Promotion, dass hier eine Lücke im System ist. Eine Lücke, und zwar wissen wir ja bei einem Wirbelsturm, dass wir innen expandieren und außen kontrahierende Wirbel haben. Und dass die beiden sich bedingen und deshalb eine Wirbelstruktur wie so ein Tornado dann entstehen kann. Und in der Elektrotechnik kennen wir nur die expandierenden Wirbel, die Wirbelströme, über die ich wie gesagt promoviert habe, aber nicht die kontrahierenden Gegenwirbel, die eigentlich dann für die Strukturen verantwortlich sind, die wir kennen und die wir beobachten können, aber nicht beschreiben können. Und das war der Anlass.
Und diesen haben Sie sich jetzt besonders gewidmet. Und sind da ja immer tiefer vorgedrungen und ja.
Ja, ich hab ihn Potentialwirbel getauft. Das war jetzt vor 25 Jahren, also 1990 erschien mein erstes Buch über Potentialwirbel. Und aus diesem Buch, 92 dann der zweite Band und da sind heute in der Neuauflage 2012 4 Bände raus geworden. Das ist so die Grundlage meiner Theorie, diese 4 Bücher.
Und Sie sind ja auch verantwortlich, sage ich jetzt mal, für den Begriff Skalarwelle, der inzwischen virenartig sich über das gesamte Internet ausgebreitet hat und in allen möglichen Zusammenhängen verwendet wird. Ist das richtig?
Ja, da kann ich schon sagen, dass ich da verantwortlich bin, denn wie ich vor 15 Jahren einen Begriff gesucht habe, der solche longitudinalen Phänomene beschreibt, habe ich gedacht, Skalarwelle wäre eigentlich der richtige Begriff, um eine gerichtete Ausbreitung nicht gerichteter skalarer Größen also zu beschreiben, wie zum Beispiel die Schallwelle oder die Plasmawelle. Und ich habe damals gegoogelt und ich hatte keinen einzigen Hit. Der Begriff Skalarwelle war im gesamten Netz nicht vorhanden. Und dann habe ich noch mal zusätzlich in der Bibliothek gestöbert, habe sämtliche Fachbücher, die ich in die Hände kriegen konnte, im Inhaltsverzeichnis nachgeschaut, ob da irgendwo ein Begriff Skalarwelle auftaucht. Er war nirgends vorhanden. Ich kann es also ganz sicher sagen, es gab diesen Begriff in der wissenschaftlichen Welt überhaupt nicht und die normale Welt sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Begriff. Den habe ich sozusagen frei und den kann ich jetzt beschreiben und kann sagen, was ich damit darunter verstehe. Und dieser Begriff ist so zu einem meiner Markenzeichen geworden.
Und Sie sagen also, das ist der Überbegriff für all diese Phänomene, die Sie eben betrachten. Natürlich gibt es auch viel Kritik zu Ihrer Theorie, so wie es eigentlich zu jeder Theorie Kritik gibt und geben muss, denn so kann sie sich auch nur weiterentwickeln. Vielleicht können wir auch auf diese Dinge heute noch eingehen, aber für mich ist halt vor allem, das möchte ich auch vorausschicken, also wenn ich solche Interviews führe, es ist mir ja unmöglich, mich da in die theoretischen Hintergründe all dieser Themen restlos einzuarbeiten. Ich habe zwar so einen blassen Schimmer, sage ich mal, davon, aber um da jetzt wirklich fundiert eine Diskussion führen zu können, müsste man sich also mindestens genauso lange damit beschäftigen, wie Sie es getan haben. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und für mich ist eigentlich immer ausschlaggebend, was ist dann am Ende wirklich messbar, was kommt dabei raus? Denn es ist ja, es kann ja jeder lustige Theorien entwickeln und diese auch im Netz oder in Büchern veröffentlichen. Wenn dann nie was messbar ist oder nie irgendwas gebaut werden kann aufgrund dieser Theorie, dann erledigt sich das Ganze ja von selbst. Ne?
Ganz genau, ja.
Und auch in Ihrem Fall ist es natürlich ganz gleich. Und vielleicht fangen wir jetzt wirklich an mit der Skalarwelle. Was ist eine Skalarwelle? Wie definiert sich die mathematisch? Und was hat die für physikalische Eigenschaften?
Also ich schreibe ja heute keinen Aufsatz und kein Buch, ohne nicht die Skalarwelle erstmal zu erklären, weil da vagabundieren im Internet ja auch abenteuerliche Vorstellungen. Ich spreche da von der Gewob-Welle, die keine Richtung hat. Es gibt ja keine Welle ohne Richtung. Deshalb ist das einfach ein Humbug. Ich gehe jetzt immer zurück auf die Wellengleichung und die ist ja uralt. Die stammt ja von D'Alembert, von dem Mathematiker, dem Französischen, von 1748. Und sein Schüler Laplace, der berühmte Schüler Laplace, hat dann diese Welle in der heutigen vierdimensionalen Schreibweise angeschrieben und die verwenden wir heute noch in allen Lehrbüchern, diese Wellenbeschreibung. Und diese Wellengleichung, die beschreibt zwei Wellenarten als Summe. Da steht eben drinne Laplace-Operator und der kann dann zerlegt werden in die bekannte elektromagnetische Welle und eben in eine Welle, die ich als Skalarwelle bezeichne, weil da eben, da steht Gradientdivergenz von dem Vektor und die Divergenz von dem Vektor ist eben ein Skalar und Gradient ist dann wiederum, Gradient auf ein Skalar ist wieder ein Vektor. Also eine gerichtete Ausbreitung ungerichteter Größen. Das ist die exakte, genaue Definition, die ich dazu abliefere. Und deshalb ist die eigentlich mit der Wellengleichung wunderbar beschrieben und da gibt es auch keine Diskussionen drum, ob die jetzt existiert oder nicht. Es ist ja nur ein Begriff für eine ganz bestimmte Art der Ausbreitung, die bereits eben vor vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar beschrieben worden ist.
Ja, im Chat gibt es eine interessante Frage oder eine bezeichnete Frage. Also gibt die Skalarwelle offiziell, ist also anerkannt. So ist es ja nicht, oder? Also in der breiten wissenschaftlichen Gemeinde gibt es diesen Begriff eigentlich nicht, oder?
Also der Begriff ist von mir eingeführt worden.
Ja.
Und natürlich ist es immer so mit Begriffen, dass dann immer welche sich an dem Begriff stören mögen. Aber Gott sei Dank existiert das Phänomen, weil sonst könnten wir uns hier gar nicht unterhalten.
Okay.
Ja.
Interessant.
Also ich muss vielleicht dazu sagen, bei der elektromagnetischen Welle war es ja genauso. Der Maxwell ist ja mit diesem Begriff der elektromagnetischen Welle erst auch angeeckt. Und alle haben gesagt, wie kann der nur die Phänomene des der Elektrizitätslehre und des Magnetismus in einen Topf schmeißen, sogar in einem Wort vereinigen. Heute ist das selbstverständlich, ja, nachdem sie natürlich akzeptiert und heute auch exzessiv genutzt wird, klar.
Das heißt also, die Skalarwelle ist also dieser Anteil, der eigentlich, wenn man also die Maxwell-Gleichung anwendet, salopp gesagt, meistens ignoriert wird. Also man nimmt einfach an, dass dieser Term null ist. Und da gab es aber auch schon Fälle, wo man also gesehen hat, der ist nicht null. Ich glaube, Divergenz B, da gibt es ja einen Fall seit 2009, wo man jetzt nachweisen konnte, dass das nicht immer null ist. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Ich meine, ich bin ja, wie ich damals mit rausgekommen bin, mit der Theorie, mit der erweiterten Theorie, Erweiterung der Maxwell-Theorie, bin ich ja auch zunächst dann nicht mehr akzeptiert worden. Ich hatte anfangs noch die Möglichkeit, es Peer Review zu veröffentlichen. Das hat, wo ich diesen Preis bekommen habe, 1994, gab es eine gewisse Anerkennung. Aber dann kamen die theoretischen Physiker und haben gesagt, nein, nein, das geht nicht, und haben da sozusagen alle weiteren Veröffentlichungen erstmal gestoppt, weil diese Divergenz B eben, wenn es existieren würde, nach den Vorstellungen eines Jackson, Classical Electrodynamics heißt sein Buch, eben magnetische Monopole nach sich ziehen würde. Und die sind eben nicht gefunden, und deshalb existiert das nicht. Was Jackson nicht berücksichtigt hat, ist, dass ja nicht nur magnetische Monopole existieren müssen, damit die Divergenz B ungleich Null ist. Es können ja auch Potentialwirbel existieren, und die brauchen auch Divergenz B ungleich Null. Das hat er überhaupt nicht beachtet, und deshalb hatte ich es mit meinen Büchern sehr schwer, weil eben Jackson hier geschlampert hat. Der hat eben nur einen Teilaspekt betrachtet, und mit denen hat man mich beerdigt. Und ich musste eben bis 2009 warten, bis eben die größte deutsche Forschungsgesellschaft, die Helmholtz-Gesellschaft, eben einen Fall herausgefunden hat, wo eben die Divergenz B ungleich Null ist, und das war in diesem Spin-Eis.
Okay. Ist man dann irgendwo auf Ihre Theorie zurückgekommen, um zu versuchen, das theoretisch zu beleuchten, oder?
Ja, sicher. Mhm. Natürlich, denn ich bin ja seitdem auf allen großen Konferenzen eingeladen. Jetzt geht's plötzlich. Also jetzt bin ich vor allen Dingen, also Peers, das ist Progress in Electromagnetic Research, also der Fortschritt in der elektromagnetischen Forschung. Das ist eine Konferenz mit vielleicht 2.500 Teilnehmern, wo eben wirklich die Fachleute der Elektrotechnik zusammenkommen, um über Maxwell und sie die Erweiterung und die diesen Erfolg sozusagen zu berichten, was da sich tut in diesem Feld. Und dort habe ich auch jetzt dieses Jahr wieder Vorträge. In Prag findet die statt, über die Theorie, über die Anwendung dieser Theorie in der Energietechnik, der drahtlosen Energieübertragung, und eben auch in der dritten Fall der Anwendung in der Biologie und Medizin. Das Thema ist also absolut aktuell, kann man sagen.
Ja. Ist es Ihnen jetzt auch möglich, peer-reviewed wieder zu veröffentlichen?
Ja, selbstverständlich. Nur, das sind ja alles peer-reviewte Veröffentlichungen.
Okay.
Jedes Jahr 5-6 Stück.
Okay, ja, das ist ja dann ist man ja quasi wirklich Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ansonsten ist man da eher außen vor, ne?
Ich bin absolut akzeptiert. Jetzt sind diejenigen, die Nein gesagt haben, die sind jetzt blamiert. Mhm. Aber damit habe ich nichts zu tun, weil das ist deren Problem, nicht mein Problem.
Ja. Ja, gut. Geht ja auch nicht darum, jetzt da irgendwen zu blamieren. Es geht eigentlich darum, rauszufinden, wie die Dinge funktionieren und wie man sie dann vor allem einsetzen kann. Aber bleiben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen bei Maxwell. Maxwell hat diese, da gibt es auch die Lichttheorie, also quasi Maxwell hat Licht zum ersten Mal als elektromagnetische Welle beschrieben und ist damals also mindestens oder sicher ähnlich kontrovers aufgenommen worden. Und es hat sich aber dann herausgestellt durch mehrere Versuche und so weiter und Experimente, dass das also durchaus stimmt. In der Anwendung kam aber dann nur der Transversalteil zur Anwendung. Und Sie beschäftigen sich eben jetzt mit dem Longitudinalteil, aber auch Tesla tat das schon. Und da gab es ja dann so einen Widerstreit zwischen Maxwell und Nikola Tesla. Ist das richtig?
Muss ich etwas reinhaken?
Ja?
Ja, weil der Streit war ja zwischen Heinrich Hertz und Nikola Tesla. Aber Sie haben ja prinzipiell...
Das ist richtig, weil Maxwell ja schon tot war, glaube ich, zu
der Zeit. Ja, der ist ja sehr früh gestorben. Ja. Der hat es gerade noch mitbekommen, diese Entdeckung 1888 in Karlsruhe der elektromagnetischen Welle. Also das ist schon richtig. Der Maxwell war ja Mathematikprofessor. Und als Mathematikprofessor gehörte natürlich die Wellengleichung vom Laplace zu seinem Repertoire. Und die Studenten mussten das natürlich lernen. Das heißt, die mussten damals schon lernen, dass diese Laplace-Gleichung eben aus diesen zwei Anteilen besteht, dass man die so zerlegen kann. Man hatte die Vektoranalysis damals noch nicht in dieser perfekten Form. Das kam erst durch Professor Gibbs sehr viel später. Und das war alles noch sehr, sehr mühsam in der mathematischen Beschreibung, wenn man da die Originalschriften von Maxwell, also die Treatises, sich da anschaut. Aber im Kern sind wir in der Lage, das genau nachzuvollziehen. Das heißt, der Maxwell hat damals im Wesentlichen die elektromagnetische Welle nachgewiesen und hat dann eben oder hergeleitet, indem er eben auch ein Postulat gebraucht hat, nämlich die dielektrische Verschiebung, die er im Amperschen Gesetz eingebaut hat. Und er musste auch eine entsprechende Formulierung des Induktionsgesetzes angeben, vom Faraday entdeckt. Und das hat er beides gemacht und hat die ineinander eingesetzt und gesagt, guck mal her, jetzt kommt eine Welle bei raus. Es ist eine Transversalwelle, eine Querwelle und die hat alle Eigenschaften des Lichts und deshalb sei das Licht eine elektromagnetische Welle. Das war damals von Maxwell am Schreibtisch entdeckt worden und 25 Jahre oder sowas hat er warten müssen, bis eben dann Heinrich Hertz endlich rauskam mit dem Nachweis im Kurzwellenbereich, also im ganz anderen Bereich, dort existiert tatsächlich die elektromagnetische Welle und dann war die anerkannt. Und was die Skalarwelle angeht, hat sich auch damals Maxwell Mühe gegeben und hat dann eine Quaternionendarstellung, eine ganz mühsame Geschichte für uns heute nachvollziehbar, hat er die eingeführt und in dieser Darstellung hat es auch tatsächlich diesen longitudinalen Wellenanteil gegeben, also die Skalarwelle war damals vorhanden, aber diese Quaternionendarstellung wurde wieder beerdigt und stattdessen hat man die moderne Vektoranalysis eingeführt und hat gesagt, das war dann vor allen Dingen Heaviside, der Schüler eben dann auch von Heinrich Hertz, hat er eben gesagt, wir schmeißen alles raus, was wir nicht brauchen. Und da sich ja nun hier zwei Wissenschaftler gestritten haben, eben wie gesagt, der Heinrich Hertz und der Nikola Tesla, konnte nur einer der Richtige sein. Und dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt der Heinrich Hertz und den Tesla, den schmeißen wir raus, da schreiben wir einfach Divergenz B gleich 0 und schwuppdiwupp ist die Skalarwelle hinüber und weg. Und mit dieser Darstellung arbeiten wir heute noch.
Ja. Ja, das heißt, in Wirklichkeit, sagen Sie, haben ja beide recht.
Natürlich haben
und
beide
man
recht.
Man muss sich da nicht entscheiden quasi. Es gibt halt es gibt den transversalen und skalaren Anteil. Man spricht dann auch von Tesla-Strahlung. Ist das dasselbe wie der Longitudinalanteil der Elektronen?
Also Strahlung ist noch ein bisschen was anderes als eine Welle. Weil die Welle, die Longitudinalwelle macht zum Beispiel Wellenknoten und so weiter. Man kennt das von den Kunschen Staubfiguren bei der Akustik, wo man da diese Knoten der Welle sich anschaut. Also Welle ist noch ein bisschen anders als Strahlung, weil die Welle braucht eigentlich dann immer irgendwo auch einen Empfänger. Die Strahlung, die wird einfach nur abgestrahlt und dann kann zufälligerweise dann ein Empfänger in der Nähe sein oder nicht. Es ist, man kann sagen, es ist vielleicht ein Grenzfall, die Strahlung. Da kann man auch keine Geschwindigkeit definieren mehr, wie schnell sie unterwegs ist. Bei der Welle kann man das. Also das sind schon noch Unterschiede von Tesla-Strahlung ist noch was anderes als Tesla-Welle. Ja. Also ich spreche da lieber von der Tesla-Welle und das ist eine Skalarwelle.
Ja. Und Tesla hat mit Longitudinalwellen des elektrischen Feldes, glaube ich, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege, hat er ja tatsächlich Versuche gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, war der Magnifying Tesla Tower genau sowas, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Es ging ja damals tatsächlich dann drum, zunächst mal, wer war derjenige, der jetzt die Welle von Maxwell, beschriebene Welle, richtig entdeckt hat und nachgewiesen hat im Experiment. Um diese Frage ging es eigentlich damals zuerst. Und da hatte natürlich Heinrich Hertz die Nase vorne, weil er tatsächlich den Wellenanteil beschrieben hat, den auch Maxwell theoretisch beschrieben hatte. Und Nikola Tesla war ein Experimentalphysiker. Er hatte tatsächlich Schwächen in der Feldtheorie. Da war er nicht so zu Hause. und hat alles mit Experimenten gemacht. Und deshalb hat er sich da auch tatsächlich geirrt. Er hat auch irgendwo selber dann mal zugegeben, dass möglicherweise ein Fehler war. Aber er hat immer gesagt, aber seine Welle existiert. Und da hat er ja auch recht gehabt. Also insofern, da gibt es historisch natürlich auch eine ganz lustige Geschichte. Da hat Heinrich Hertz eine Übertragung in Karlsruhe mit den Studenten gemacht, wo er eine Funkenstrecke aufgebaut hat. Und rechts und links hatte er einen Dipol und am Ende des Dipols war übrigens eine Kugel. Das kann man in historischen Bildern noch sehr schön sehen. Das heißt, es war eigentlich mehr eine Tesla-Anordnung als eine klassische Dipol-Anordnung. Und auf der Empfängerseite, das war dann hinten im Hörsaal, da standen die Studenten und haben also auch auf diesen Dipol gestarrt und haben dann Juhu geschrien, wie dann der Funke, der vorne gemacht wurde, hinten ankam. Also im abgedunkelten Raum konnte man dann sehen, da ist ein Funke. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir eine Übertragung gemacht, also Informationsübertragung. Aber es war natürlich in Wirklichkeit eine Energieübertragung, denn ein elektrischer Funke, das ist Energie. Ja. Und insofern hat Nikola Tesla komplett recht gehabt, wenn er den Heinrich Hertz kritisiert hat. Und wissen Sie, die Lösung des ganzen Problems, dieses Konflikts, ist ja, wenn man einen Sender hat und dieser Sender strahlt tatsächlich, so wie es die Wellengleichung vorschreibt, beides ab, beide Wellenanteile, ja, dann kommt es darauf an, welchen Wellenanteil ich mir anschaue, welchen ich interpretieren will. Und da hat Heinrich Hertz eben den transversalen und der Nikola Tesla den longitudinalen Anteil sich angeschaut und nur den beschrieben und tatsächlich waren aber immer beide beteiligt. Das ist ja auch heute nachweisbar. Das ist eigentlich das Interessante an der Sache. Ja, jetzt vielleicht noch als weiteren Hinweis. Eine Longitudinalwelle unterscheidet sich von der transversalen dadurch, dass sie in Richtung eines Feldzeigers läuft. Ja, wenn man sie, wir haben zwei Feldzeiger zur Verfügung. Das eine ist das elektrische Feld. Das hat Nikola Tesla genutzt. Das wäre also eine elektrische Skalarwelle. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Ausbreitung der Skalarwelle in Richtung des magnetischen Feldzeigers läuft. Und das wäre dann eine magnetische Skalarwelle und die habe ich erstmalig in der Literatur überhaupt beschrieben. Also die habe ich entdeckt, kann man sagen. Und die ist die wichtigste in der Biologie. Die nutzen also auch die Zellen und die Pflanzen. Und die, also insofern ist hier noch die Erweiterung durch mich gegeben, ja.
Und die magnetische Longitudinalwelle, haben Sie die auch nachweisen können, experimentell?
Ja, natürlich, klar. Wir haben ja heute Skalarwellengeräte im Programm, wo über mein Institut solche Geräte dann verkauft werden, die eben auch im Wellnessbereich beispielsweise in einem Wellnesshotel und so eingesetzt werden und die Leute sagen, es ist klasse. Und das tut. Das heißt also, das ist keine Hypothese, sondern das ist Realität.
Naja, aber jetzt für einen Physiker, der müsste sowas natürlich als immer Experiment messen können. Also Sie wissen, was ich meine. Ein Experiment ist jetzt weniger, dass jetzt jemand sagt, er fühlt sich subjektiv gut, sondern ich habe einen Ausschlag auf einem, wie auch immer gearteten, in einem wie auch immer.
Nee, wir haben das viel schöner gemacht. Mhm. Ich verstehe Ihre Argumentation, der Mensch ist ein schlechter Sensor, ist ein schlechtes Messgerät, da kann ich keinen Zeiger hinbasteln. Also das ist vollkommen verständlich. Ich habe zu diesem Zweck Experimente gemacht, einmal mit einer Kollegin, die Biologin ist. Und die hat vorgeschlagen, wir machen das Ganze mit Erbsen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Übertragung, Skalarwellenübertragung gemacht, wo wir ein Medikament, in dem Fall war das Gibberellinsäure, also ein Wachstumshormon, nicht wahr? Also auf eine Tesla-Spule gelegt haben, in das magnetische Feld der Flachspule und dadurch werden diese magnetischen Antennen, die biologischen Antennen werden da aktiviert. Sie müssen sich vorstellen, das sind ja alles irgendwelche Benzolringe oder so etwas, wo die Elektronen sich sofort anfangen zu drehen im Kreis und damit einen Kreisstrom erzeugen, wenn ein Magnetfeld vorhanden ist. Und diese Bewegung ist praktisch eine Ringantenne. Und diese Ringantennen der Biologie, die übertragen, wenn sie moduliert sind, ihre Modulation auf mein Magnetfeld. Das wird dann elektrisch übertragen und wird nachher eben auf der Empfängerseite wiederum rückwärts gewandelt. Und dort hatten wir dann Erbsen. Und dann konnten wir feststellen, dass eben Erbsen ohne Information ein entsprechendes Wachstum haben. Das heißt, in 48 Stunden wachsen da solche Würzelchen raus. Da kann man die Länge der Würzelchen messen. Wir haben dann anschließend die Skalarwelle eingeschaltet. 48 Stunden haben wir Erbsen mit Skalarwelle, aber ohne Information. Dann sind die doppelt so schnell gewachsen. Und dann haben wir also 50% Wachstum und dann mehr Wachstum. Und dann haben wir diese Wachstumshormone übertragen und dann hatten sie über 100% Wachstum. Das heißt also, diese Experimente, die sind übrigens peer-reviewed veröffentlicht, mehrfach. Ich habe auch vorgetragen in Birmingham an der Universität letzten November über dieses Thema. Und da ist es auch nochmal veröffentlicht worden und ich werde es auch bei Peers in Prag nochmal vortragen. Das heißt also, dieses Thema ist ein Top-Thema, weil die Erbsen sind garantiert unbestechlich und die zeigen mir, was passiert. Wir haben übrigens dann auch das Umgekehrte gemacht. Wir haben also die Erbsen absaufen lassen oder wir haben sie gleich in den Mixer getan, weil das ja sozusagen das Gegenteil ist von Wachstum. Das heißt, die werden zerstört. Und dann ist tatsächlich auf der anderen Seite sind die Erbsen langsamer gewachsen. Das heißt, man kann also in beiden Richtungen steuern, Wachstum beschleunigen, Wachstum bremsen. Alles ist möglich, alles lässt sich mit Skalarwellen übertragen. Wir haben als zweites Hefe genommen, Hefezellen, weil Hefezellen wachsen, wie Sie wissen. Wenn man da so auf eine Petrischale so Tropfen drauf macht, dann wachsen die und dann kann man eben mit einem Pilzmittel beispielsweise, Canesten ist so ein allgemeines gegen Fußpilz, das kriegt man also überall. Das ist also ein Versuch, den kann jeder bei sich zu Hause machen, weil die Bierhefe, die kann er im Supermarkt kaufen und das Canesten, das kriegt er also überall auch in der Apotheke. Und dann kann er hergehen und kann mit dem Skalarwellenkoffer, den ich da anbiete, kann er jetzt da eine Übertragung machen, dieses Canesten eben auf über mehrere Meter Entfernung auf diese Petrischale. Und dann, man muss natürlich darauf achten, dass die Temperatur immer gleich ist und die Rahmenbedingungen. Und man muss immer eine Nullkontrolle machen. Also was machen die in der Petrischale ohne Information? Und was ist der Einfluss der Skalarwelle? Und was ist jetzt der Einfluss dieser Information? Also das ist immer wichtig. Das ist auch peer-reviewed in Medical Science, der Zeitschrift Medical Science ist das veröffentlicht worden. Also das ist alles mittlerweile bestens unter die Leute gebracht, sage ich jetzt mal. Und es ist auch anerkannt, dass das so ist. Aber das ist eben ein echter Beweis. Verstehen Sie?
Also wir sind jetzt schon mitten in den Anwendungen. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, mit Skalarwelle, das ist für Sie der Überbegriff von elektrischer als auch magnetischer Longitudinalwelle. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das ist so ein Oberbegriff, so wie unter elektromagnetischer Welle fallen ja nun die ganzen Rundfunkwellen und das Licht und oder Mikrowellen, ja, und so weiter und infrarote Wellen bis hin in den, zu den kosmischen Bereich, Röntgenstrahlung. Das alles sind elektromagnetische Wellen und wir haben da einen Oberbegriff und so muss man das auch bei den Skalarwellen sehen. Da haben wir also akustische Wellen, da haben wir Plasmawellen, da haben wir aber letztendlich auch alle physikalischen Teilchen, die sich als eine Longitudinalwelle ausbreiten, weil eben ein Teilchen das andere anschubst. Ja, dazu zählt eben auch die Plasmawelle und da zählen aber auch die Neutrinostrahlung dazu, die eben auch aus Teilchen besteht, wo eins das andere anstößt. Und die bewegen sich alle als longitudinale Welle und die bezeichne ich als Skalarwelle. Das ist also ein Oberbegriff, wenn Sie so wollen.
Arbeiten Sie jetzt da, und ich meine, die Ausgangsfrage war ja, gibt es einen Nachweis für die, also die elektrische Longitudinalwelle sozusagen, die kann man ja mit diesem Versuchsaufbau nachweisen. Ja, also ja. Und den hat ja offenbar auch schon Tesla, die hat auch offenbar auch schon Tesla nachgewiesen. Also auch das ist natürlich von manchen noch umstritten, aber okay, wie gesagt, Lassen wir das einmal so stehen. Und dann,
ja, Ignoranten gibt es immer und Ignoranz ist ja keine Wissenschaftsdisziplin. Also insofern okay. ist das mal nicht so wichtig.
Und dann gibt es, sagen Sie, gibt es auch für den magnetischen Anteil eine Longitudinalwelle. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Teilchen würden sich da, sind da im Spiel beim Magnetfeld?
Also bei beiden, den elektrischen und bei den magnetischen, haben wir immer die Ausbreitung skalarer Größen. Eine skalare Größe ist ja ein mathematischer Begriff, der sagt, diese Größe, dieses Teilchen hat keine Vorzugsrichtung. Also zum Beispiel ein Luftteilchen, das dann beteiligt ist an einer Schallwelle, ist eine skalare Größe. Oder ein Ladungsträger bei der Plasmawelle ist eine skalare Größe. Eine solche skalare Größe kann aber auch ein reiner Feldwirbel sein, also ein in sich geschlossener Feldwirbel. So etwas kommt in der Maxwell'schen Feldtheorie so nicht vor, weil man ja diese Potentialwirbel eben nicht zunächst mal nicht akzeptiert oder nicht kennt. Und die Potentialwirbel, die ich 1990 eingeführt habe und die heute eben akzeptiert werden müssen, wenn eben ein Beispiel gebracht worden ist, wo eben die Divergenz B ungleich Null ist, dann müsste es auch andere Beispiele geben. Das kann man einfach so unterstellen. Und dann sind natürlich diese Feldwirbel plötzlich existenzberechtigt, weil eben dieser kontrahierende Wirbel, den ich da formuliert habe, das Ganze zusammenhält und damit eine geschlossene Struktur bilden kann, die eben mathematisch gesehen nach außen als skalare Größe gelten darf. Und damit haben wir praktisch das, was wir hier meinen. Das heißt also, wenn eine Ausbreitung in Richtung des elektrischen Feldzeigers erfolgt, dann wickelt sich ja der magnetische da außen rum und bildet einen magnetischen Wirbel. Und wenn ich eine magnetische Skalarwelle habe, dann wickelt sich der elektrische außen rum und macht einen elektrischen Wirbel. Und die dritte Größe, die auch auf beiden senkrecht steht, ist ja die Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit. Und das heißt, das wird in dem Fall dann die Wirbelgeschwindigkeit. Und die Wirbelgeschwindigkeit ist dann die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, mit dem dreht der Wirbel im Kreis. So muss man sich das Ganze vorstellen.
Der Nachweis, aber Ihre Geräte, die also in der Medizin eingesetzt werden, offenbar, es gibt da auch in Madrid sehr interessante Versuche mit Krebszellen und so weiter. Da arbeiten Sie mit der magnetischen Longitudinalwelle, ist das richtig?
Mit der Biologie immer, das okay. geht gar nicht anders.
Jetzt ist halt die Frage, und Sie sagen, Sie haben jetzt einen indirekten Nachweis gebracht, also Sie haben dann quasi Sie postulieren jetzt also, dass man über diese magnetische Longitudinalwelle Informationen von Stoffen übertragen kann, okay, das müsste man jetzt natürlich auch noch begründen, aber gut, und da Sie dann diesen Effekt feststellen, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, das ist jetzt quasi der Nachweis, dass die magnetische Longitudinalwelle existiert. Also ein indirekter Beweis. Ist das richtig?
Also ich habe ja deshalb diese Beispiele genau erklärt mit den Erbsen und auch mit der Hefe. Da findet also eine Wirkung statt, die man messen kann, wo also Messreihen natürlich gemacht werden und man genau sehen kann, dass das tatsächlich als Folge auftritt, weil wenn ich das Medikament runternehme, tritt das nicht auf.
Das also habe ich ja verstanden.
Also ein indirekter Nachweis, na gut, meinetwegen, also es ist tatsächlich
ja, Sie der messen
Nachweis,
ja nicht,
da kommt was, wird es übertragen.
Ja, Sie messen ja nicht direkt die Welle, sondern Sie messen Ihre Wirkung. Also na gut, das tun Sie natürlich immer.
Okay, das sehe ich ein, ja.
Das tun
ja.
Sie natürlich immer, weil ich meine in dem Fall, ne? Es ist keine elektrische Messung. Die Frage, die Sie mir dann noch aufdringt, ist, woher wissen Sie denn so genau, oder wie können Sie hundertprozentig wissen, dass es die magnetische Longitudinalwelle ist, auf der diese Information übertragen wird? Wie können Sie ausschließen, dass das ein völlig anderer Effekt ist, der aber eine ähnliche Korrelation aufweist mit dem, was Sie dann versuchen, in Ihrem Experiment darzustellen?
Also, alle Messgeräte, die irgendwann mal entwickelt worden sind, hat man irgendwann mal auch auf die Biologie draufgehalten. Also das ist irgendwie naheliegend, nicht wahr? Dass man also alles elektromagnetische Wellen hat man probiert und da hat man festgestellt, da ist eigentlich nichts messbar, nichts nachweisbar. Man hat elektrische, magnetische Felder. Elektrische, da hat man also an den Synapsen irgendwo ein paar Millivolt gemessen. Das hat man aber auch nicht so richtig, da weiß man nur, dass eine Spannung da ist. Was die nun wirklich macht und wo die herkommt, weiß eigentlich keiner. Also das ist, es ist so, man muss einfach sehen, wenn es ein Dutzend verschiedene Modelle gibt, man muss einfach gucken, welches Modell ist denn der Wirklichkeit oder kommt der Wirklichkeit am nächsten und kann am meisten beschreiben. Und ich habe hier zunächst mal eine reine hypothetische Beschreibung angegeben. Am Anfang stand das natürlich tatsächlich im Raum. Ich habe die Herleitung mittlerweile so weit, dass ich die mathematische Herleitung dieser Skalarwellen und überhaupt aller physikalische Größen, ich berechne ja die Elementarteilchen, ich berechne das gesamte Periodensystem der Elemente in meinen Fachbüchern und das kann ja noch nicht mal die Quantenphysik. Also das heißt, ich kann hier eine ganze Reihe Dinge berechnen und das alles ohne ein einziges Postulat. Also heute komme ich ohne irgendein Postulat aus und das heißt mit anderen Worten, man muss entweder das Ergebnis als solches akzeptieren, dass das also mindestens mal Existenzberechtigung hat, oder man muss mir einen Herleitungsfehler nachweisen. Eins von beiden, denn den Ansatz kann man mir nicht zerschlagen, das sind ja alles Gesetze, die in der Physik bereits veröffentlicht und verankert sind. Also das ist, insofern hat man da Schwierigkeiten, diese parawissenschaftliche Sekte da, GEWUB oder wie sie heißt, die sind ja hergegangen und haben dann bei der Anwendung der Rotation auf ein Kreuzprodukt, haben sie dann einen Fehler eingebaut in meine Herleitung und dann behauptet, ihr Fehler sei mein Fehler, weil sie einen Fehler brauchten, um mir einen mathematischen Fehler unterzujubeln, denn nur damit konnten sie überhaupt meinem Ergebnis zuvorkommen und sagen, nein, das Ergebnis ist falsch, weil ja ein Rechenfehler drin ist. Also so weit geht das, dass also hier Betrug gemacht wird mit meinen Gleichungen, aber jeder, der ein bisschen was von Mathematik versteht, der meine Bücher in der Hand hat, sieht sofort, dass das Betrüger sind, die also hier sozusagen Lügenmärchen im Internet verbreiten. Ich hätte Fehler in meiner Herleitung. Es haben übrigens Mathematikprofessoren meine Sache nachgerechnet und keine Fehler nachweisen können. Also sie haben das bestätigt, dass das alles richtig ist. Also so gesehen, das ist mal der theoretische Anteil. Und wenn eine theoretische Herleitung existiert und bewiesen als richtig anerkannt worden ist oder werden muss, weil man keinen Fehler gefunden hat, dann bin ich auch nicht frei, einfach zu sagen, ach nee, heute mag ich jetzt mal das Ergebnis nicht, da nehme ich lieber eine andere Erklärung, weil da die Lehrbücher noch was anderes hergeben. Es ist ja so, dass die physikalischen Gesetze am Anfang alle sehr frei sind, aber wenn sie mal als Gesetz akzeptiert sind, dann geht von denen ein Zwang aus, nämlich dass man sie auch anwenden muss. Sie sind nicht frei. Sie können nicht hergehen und sagen, ach nee, heute ist Karfreitag, heute nehme ich die Gesetze nicht, dann mache ich mal was anderes.
Na, deshalb heißt es ja auch Naturgesetz. Das ist schon klar. Also, sonst macht es auch keinen Sinn.
Das wäre Ponyhof. Das haben wir in der Wissenschaft eigentlich nicht.
Hm? Ist klar. Dennoch, Ihre Herleitung bezieht sich ja auf die prinzipielle Existenz eines Longitudinalanteils, beziehungsweise der longitudinalen magnetischen Welle. Okay, das ist jetzt mal eine Sache und wie gesagt, das kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich kommentieren, weil da müsste ich mich wirklich eingehend damit beschäftigen. Aber das dann da, was ich sehr interessant finde, möchte ich vorausschicken. Also in dieser Sendung beschäftige ich mich auch sehr oft, habe ich mich schon sehr oft beschäftigt mit der sogenannten Informationsmedizin. Das ist ja jetzt auch ein Gebiet, das Sie jetzt direkt bearbeiten. Sie haben das ja gerade beschrieben. Ja, das ist ja nichts anderes als Informationsmedizin.
Richtig.
Wo Sie also über, in dem Fall sagen Sie eben jetzt die magnetische Longitudinalwelle. Da sagen Sie, das ist ja der bioaktive Anteil. Ja, ist das richtig? Ja. Also, dass über diese Welle dann eben diese Informationen übertragen werden, die im Organismus dann auch wirklich eine offenbar sehr starke Reaktion hervorrufen. Und da gibt's ja natürlich auch viele andere Geräte. Mir fällt jetzt vor allem Imedis ein. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Hatte auch unlängst die Gelegenheit in Moskau, den Sohn des Erfinders dieses Geräts, das irgendwann in den 80er Jahren gebaut wurde und offenbar so das erste war, das da wirklich funktioniert hat. Da wäre natürlich jetzt auch die Frage, arbeiten die auch mit diesen Longitudinalwellen und wissen sie es vielleicht gar nicht? Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Dinge da überhaupt theoretisch dann bearbeitet werden. Mir kommt eher vor, das ist oft rein experimentell.
Also Ich kann jetzt zu dem Gerät gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, welches Sie da gerade gemeint haben und welches, um was es da geht. Es gibt jede Menge.
Ich kann es kurz beschreiben. Imedis ist also, das ist ein Computer, wo also angeblich dann irgendwelche Wellenformen oder Informationen von bestimmten Stoffen gespeichert sind. Sie kriegen dann also Elektroden an Händen und Füßen, beziehungsweise vor allem so einen Schlauch umgehängt. Nehme an, das ist irgendeine Art von Hohlleiter. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ja niemand jetzt wirklich beschreibt, wie dieses Gerät funktioniert, und auch nicht der Sohn des Erfinders hat mir das jetzt wirklich beschrieben. Und dann werden also verschiedenste Informationen von einem kleinen Computer über dieses Gerät dann in den Körper quasi eingespeist. Und es ist auch möglich, den Körper zu vermessen, also da wirklich Messung zu betreiben. Und ich habe das schon probiert, es tut was, das kann ich sagen. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt wieder ich quasi das Messgerät, und das ist natürlich jetzt nicht so verlässlich.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Geräte in der sogenannten Bioresonanzszene, ja, die alle mehr oder auch weniger Wirkung haben. Wobei die russische Forschung, das war ja alles Militärforschung gewesen, bis dann der eiserne Vorhang gefallen ist. Und da war die bestens ausgestattet, da haben die enorme Erfolge gehabt, die Forschung war sehr weit, ich würde sogar sagen, sie war deutlich weiter als im Westen. Und nach dem Fall der Mauer, nach der Öffnung des Ostens, sind dann viele Wissenschaftler, weil sie auch kein Geld mehr bekamen, in den Westen gegangen und haben versucht, aus diesen eigentlich mehr militärischen Forschungen zivile Nutzungen herauszulösen und die dann zu verkaufen. Das ist mir also soweit schon bekannt. Und diese Geräte arbeiten alle ganz unterschiedlich, aber letztendlich ist es immer der magnetische Skalarwellenanteil, der dann die Wirkung erzielt. Das heißt also, die können mit elektromagnetischen Wellen arbeiten, mit elektrischen Feldern, mit magnetischen Feldern, mit mechanischen Feldern, mit allem Möglichen, und sie haben immer irgendwelche Anteile, wo eben solche Feldwirbel auftreten. Weil ja doch, man weiß ja, ESV Kreuz B, man kennt die rechte und linke Handregel, das heißt elektrische, magnetische Feld und auch die Bewegung, also das wäre vielleicht die Wirbelbewegung, sind ja senkrecht aufeinander und können deshalb miteinander verkoppelt oder sind verkoppelt, wenn also jetzt eine entsprechende elektrische Welle oder Wirbel erzeugt wird, dann ist der magnetische Wirbel und der mechanische, sind alle miteinander verknüpft und umgekehrt auch, und deshalb gibt es so viele Ansatzmöglichkeiten, da ja diese Skalarwellen auch immer in Verbindung mit elektromagnetischen Wellen auftreten, und die sind ja auch überall beteiligt. Deshalb ist es dann am Ende immer sehr schwierig zu sagen, was wirkt hier eigentlich biologisch? Und da müssen Sie davon ausgehen, dass es eigentlich nicht die elektromagnetische Welle ist, weil die ja von der Wellenlänge, von Antennenstruktur und so weiter gar nicht hinkommt. Was wir für Antennen haben, sind eben keine Antennenstäbe, keine Dipole in unserem Körper. Was wir haben, ist Benzolringe, Pyrimidinringe in der DNA zum Beispiel. Das sind alles die ganzen Basen, die haben alle solche Ringstrukturen. Und diese Ringe, die bestehen aus Elektronen, die eben delokalisiert sind, nicht an diese Kohlenstoff- oder Stickstoffatome gebunden sind und die sich frei bewegen können. Und wenn da ein Magnetfeld auftritt, dann werden die eben auch rotieren und werden deshalb als Antenne wirken, und ein Strom, der im Kreis fließt, diese Elektronen, die im Kreis rennen, die werden senkrecht dazu ein Magnetfeld erzeugen und damit eine magnetische Skalarwelle generieren, die dann von einem anderen Ring wieder aufgenommen werden kann. Also mit anderen Worten, das Modell, das ich 2011 am Second DNA Day in China vorgestellt habe, übrigens auch peer-reviewed, und da war ich Chairman, habe zwei Vorträge gehalten auf dieser Weltkonferenz, und da waren 10 Nobelpreisträger anwesend. Also es war, dort habe ich das vorgetragen, dass eben die DNA diese Eigenschaften hat und dass deshalb eine magnetische Skalarwelle hier die einzige ist, nach unserer heutigen Kenntnis, die in Frage kommt, um überhaupt die DNA zu lesen, aber auch zu schreiben. Denn was haben Sie davon, wenn Sie wissen, dass auf einem DNA-Strang irgendwo irgendwelche Informationen stecken? Sie müssen diese Informationen ja auch aus dem Strang herausbekommen, damit er sich auswirken kann. Ja? damit die DNA das tut, wofür sie nämlich da ist, nämlich als Erbinformationsträger. Und dann hat Luc Montagnier, Nobelpreisträger von 2008, in Paris wohnt er, der hat für die AIDS-Forschung, den AIDS-Virus hat er ja den Nobelpreis bekommen, der hat dann davon Wind bekommen, hat mich eingeladen von der UNESCO. Ich habe dann in Paris bei der UNESCO vorgetragen über dieses Modell, das ich habe, weil natürlich die Wissenschaftler schon langsam mitbekommen haben, dass dieses Modell tatsächlich leistungsfähig ist, leistungsfähiger als was sie sonst alles bei sich in ihrer Schublade haben. Und dann habe ich aber, wie ich dann dort war, habe ich gesagt, aber dann gehen wir auch noch ins Labor und wiederholen das Experiment von Luc Montagnier, wo er ja angeblich eine DNA-Information auf Wasser übertragen hat. Das wird ja von der wissenschaftlichen Welt nicht akzeptiert, weil es eigentlich nicht sein darf, nach deren Vorstellung. Also habe ich gesagt, ich möchte es gerne wiederholen. Dann sind wir zusammen ins Labor gegangen und haben dann eine Übertragung gemacht. Und zwar hatten wir ungefähr 200 Basenpaare von Borrelien. Das hat er halt gerade da gehabt. Und das ist nichts Schönes, aber es ist auf jeden Fall eine definierte DNA-Information oder RNA. Und dann haben wir das übertragen über eben mehrere Meter von einer Tesla-Spule zu einer anderen. Wir haben auch noch was dazwischen gestellt, damit also keiner glaubt, das sei jetzt also ein Licht oder Biophotonen oder was immer da für Modelle vagabundieren. Heißt also, wir haben nachgewiesen, es kann nur, wenn die Information ankommt und sie kam an, dann kann es sich nur um eben eine magnetische Skalarwelle handeln. Das Auslesen der DNA und das Einlesen ins Wasser, und dort hatten wir dann mit seiner gleichen Messtechnik, also der hat alles identisch gemacht, alles genau so, wie er es bei sich gemacht hatte, und nur der Unterschied diesmal eben mit einer Skalarwellenübertragung über eine größere Entfernung. Und siehe da, da kam eben doch über, was weiß ich, 34% an dieser Erbinformation, und das ist eben mehr als signifikant. Ich kann das nur schildern, denn ich habe selber die Messungen nicht gemacht. Ich war nur dabei gewesen, daneben gestanden und habe da reingeschaut. Eben, naja gut, ich bin ein Techniker, ich verstehe vielleicht was von der Technik, aber nicht unbedingt jetzt von der DNA und von dem, denn dafür ist der Luc Montagnier eben der Mediziner, der sich da auskennt.
Ja, natürlich ein sehr komplexes Gebiet. Weil Sie jetzt DNA erwähnen, auch das ist mit Imedis angeblich möglich. Also man kann dort tatsächlich auch DNA-Informationen verändern. Was mir dabei halt immer auf, also ich nehme an, dass das natürlich auf denselben Grundlagen funktioniert.
Spekulation. Also Sie können, wenn Sie es nicht klar untersucht haben, also ich habe es nicht untersucht, ich kenne das Modell nicht, das Gerät nicht, und ich bin ja derjenige, der dieses Modell entwickelt hat und der sozusagen das anbietet. Es ist jetzt die Aufgabe von diesen Entwicklern zu prüfen, ob dieses Modell von mir für ihre Applikation anwendbar ist oder nicht. Also nicht meine, sehe ich nicht so.
Ja, nein, ich sage nur, ich nehme jetzt mal an, wenn es funktioniert, dann und Ihre Theorie richtig ist, dann wird das wohl so erklärbar sein. Ja, wie Sie sagen, müssen wir jetzt genau ausprobieren. Allerdings, wenn es dann um DNA-Informationen geht und so weiter, wobei das natürlich auch eine sehr komplexe Angelegenheit ist und man sich da jetzt noch um einiges länger unterhalten müsste. Nur, da kann es natürlich auch wirklich unangenehme Anwendungen davon geben. Also mich wundert jetzt nicht, dass das Ganze, wie Sie da jetzt gesagt haben, in Russland aus der Waffenentwicklung rausgekommen ist, beziehungsweise es ist ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Denn ich meine, das sind ja ziemlich schreckliche Dinge dann eigentlich auch möglich. Ne? Man stelle sich vor, jemand könnte mit solchen Dingen da jetzt irgendwelche Ebola-Informationen durch die Gegend übertragen, drahtlos. Vom Satelliten vielleicht noch. Haben Sie sich über das auch schon mal
Gedanken gemacht? Wir als Wissenschaftler versuchen natürlich Erkenntnisse zu gewinnen, unabhängig davon. Ja, man kann ja mit einem Messer jemanden verletzen, man kann sich auch ein Brot schmieren.
Völlig also, richtig, ja. Es ist...
Die Moral ist dann nachher die Frage dessen, der das Ganze nutzt. Aber leider ist es so, dass die Militärs meistens nicht unbedingt durch Moral sich hervortun. Und deshalb können Sie eigentlich ganz pauschal davon ausgehen, dass wenn ein physikalisches Moment oder Phänomen anwendbar ist, dass es dann auch das Militär anwendet.
Und leider haben wir auch die meisten finanziellen Mittel, um Entwicklung, Forschung und Entwicklung
zu treiben. Ja, wie immer, die Randbedingungen ist klar, aber letztendlich ist es so, dass wenn das sowieso dann von den Militärs genutzt wird und möglicherweise schon längst genutzt wird, dann ist es eigentlich dringend notwendig, dass man auch in der zivilen Forschung das erforscht, damit man auch das Militär kontrollieren kann. Sonst machen die ja, was sie wollen.
Das ist richtig, ja.
Also insofern ist das, glaube ich, sogar eine Aufgabe da, eine wichtige Aufgabe, die ich da übernehme, ganz nebenbei, obwohl ich mich wirklich nicht darum dränge, dass ich eben hier dieses Phänomen erforsche, weil, wie Sie sagen, natürlich so ein Phänomen auch missbraucht werden kann. Das ist leider so. Ja. Also, aber ich versuche immer mit Ärzten zusammenzuarbeiten. Also ich suche den weißen Kittel und nicht den olivgrünen. Die mag ich eigentlich weniger.
Verstehe.
Aber das kann ich auch nur bedingt beeinflussen, wer jetzt da meine Sache.
Das können Sie gar nicht beeinflussen. Und es ist natürlich auch, man muss natürlich auch davon ausgehen, wenn Sie das herausgefunden haben, dass es unter Umständen auch andere schon herausgefunden haben und dass es vielleicht nur nicht publik gemacht haben. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist eigentlich,
ich weiß, was Sie meinen. Es gibt Russen, die mir schon gesagt haben am Telefon, aber das, was Sie da schreiben, das haben wir schon viel früher rausgefunden. Und dann habe ich gesagt, und wo haben Sie es veröffentlicht? Und dann haben Sie mir gesagt, wir haben es nicht veröffentlicht, weil wir durften es nicht. Es war alles unter Geheimhaltung. Sage ich dann, haben Sie aber Pech gehabt. Dann bin ich jetzt der Entdecker.
Natürlich. Mir fällt jetzt auch ein Begriff ein, der also immer wieder auch so im Netz herumgeistert. Der nennt sich Torsionsphysik. Torsion Physics, haben Sie davon schon mal gehört?
Ja, selbstverständlich. Es gibt viele Begriffe. Torsion Physik, also diese Torsionswellen, das ist ein Übersetzungsproblem, weil das aus dem Russischen wird das mehr als Torsion bezeichnet. Wir würden es aber mehr als Wirbel bezeichnen. Aber das sind einfach nur andere Begriffe für dieselbe Sache.
Also Torsion Physics ist auf Deutsch Wirbelphysik, kann man sagen.
Man kann es gleichsetzen, weil es sind ungefähr ähnliche Erklärungen, weil diese Torsion, dieses Drehen eigentlich genau die Bewegung des Wirbels ist. Also das sind große Überschneidungen, wenn nicht sogar identische Phänomene vorhanden.
Ja. Na, wahrscheinlich wirklich nur Überschneidungen, weil da geht es auch wirklich um Körper, die sich drehen und große Massen, die sich drehen und solche Dinge, also in der Anwendung. Ja. Aber gut, ich möchte auf jeden Fall jetzt, so spannend dieses Thema ist, vor allem die medizinischen Anwendungen, also das finde ich schon wirklich sehr interessant, also wo man dann auch wirklich Informationen ins Wasser überträgt und so weiter. Da gab es ja auch von Bonvist in den 80ern da Versuche, die Sie sicher auch kennen, aber gut, also der zweite Begriff, der in der Überschrift heute steht, ist Neutrino Power. Und jetzt natürlich ein anderes Thema, das auf dieser Sendung sehr prominent vertreten ist, würde ich sagen, sind alternative Ansätze zur Energieerzeugung. Gibt es auch diesen Begriff der freien Energie, ist die Frage, was ist schon frei, aber Raumenergie etc. Sie sind, ich glaube, Vizepräsident der Deutschen Vereinigung für Raumenergie, DVR. Ja?
Ja.
Und das heißt, Sie beschäftigen sich auch mit diesen Ansätzen sehr intensiv. Können Sie da jetzt ein bisschen erklären, was verbirgt sich hinter dem Begriff Neutrino Power?
Also das Neutrino ist von Wolfgang Pauli, eingeführt worden, zusammen mit Fermi. Das war 1935, weil der Beta-Zerfall, das ist dieser radioaktive Zerfall von Neutronen, eine Differenz im Energiebilanz offenlegte. Das heißt also, um die Energiebilanz aufzufüllen, musste irgendwo noch Energie herkommen, und das hat man dem Neutrino dann angedichtet und hat gesagt, das Neutrino, das muss als neutrales Teilchen hier irgendwo beteiligt sein, und das liefert mir diese Energie. Also es ist ein energietragendes Teilchen, das Energie und Impuls trägt, aber eben keine Ladung, keine Masse hat. So war es in die Physik eingeführt worden, nur damit die Physik wieder stimmt. Dann hat es eine gewisse Zeit gegeben, bis dann die ersten Experimente gemacht wurden. Das war, glaube ich, so um 1956 herum in den USA. Es gab aber erst viel später dann den Nobelpreis da dafür, wurden die ersten Neutrinos nachgewiesen. Das heißt also, bis dahin war es ein reines Postulat, weil wie soll denn ein Teilchen Energie und Impuls haben ohne Ladung und Masse? Das geht doch gar nicht. Ich meine, Energie ist doch immer an Masse gekoppelt. So lernen wir das in der Physik, nicht wahr? Und deshalb meine Antwort: Wir wissen ja, dass Neutrinos oszillieren und also schwingen. Und dann ist die Antwort ganz einfach: Es ist einfach der Mittelwert null, der Mittelwert der Ladung und der Masse, aber nicht der Effektivwert. Ja, wir unterscheiden ja auch an der Steckdose. Wenn ich da mit einem DC-Messgerät messe, messe ich 0 Volt. Und wenn ich da ein AC-Messgerät reinstecke, dann messe ich 230 Volt. Das ist eben ein Effektivwertmessgerät, was mit der Schwingung mitgeht. Und wenn ich die Finger reinlange, dann merke ich das schon. Und deshalb sage ich, die Physiker, die immer behaupten, das Neutrino hätte keine Ladung, keine Masse, die sollen mal mit dem Finger in die Steckdose langen. Da merken sie schon, was der Unterschied zwischen Mittelwert und Effektivwert ist. Ja. Sie haben nur kein Messgerät für den Effektivwert, weil eben, wie gesagt, die Schwingung so hochfrequent ist, dass kein Messgerät hinterherkommt. Und deshalb haben wir das Problem, dass man eben als Physiker niemals sagen darf, existiert nicht, weil ich es nicht messen kann. Es könnte durchaus trotzdem existieren und Sie haben einfach kein passendes Messgerät. Das würde ich sagen, haben wir hier beim Neutrino vorliegen. Also mit anderen Worten, wenn ich nach den Aussagen von Nikola Tesla mit dem Neutrino in Resonanz gehe, er hat das ja schon beschrieben und Experimente gemacht, noch bevor Pauli das Neutrino eingeführt hat. Er hat einfach von Teilchen gesprochen, die unendlich klein sind, die schneller sind als das Licht, die eben aus dem Kosmos und von überall kommen und die ein Durchdringungsvermögen haben, das also auch durch die Erde durchgeht. Diese Eigenschaften hat nur das Neutrino. Das heißt also, Nikola Tesla hat das Neutrino bereits lange Zeit vor Pauli physikalisch beschrieben. Er hat halt diesen Namen noch nicht eingeführt. Der kam dann erst später. Na gut, aber der Nachweis, der physikalische Nachweis ist älter und deshalb muss auch Nikola Tesla als der Erfinder der freien Energie und als der Entdecker der Neutrinos gelten. Da finden Sie kein Lehrbuch heute, wo das drinne steht. Das gehört dringend korrigiert. Ganz dringend. Nicht wahr? Und natürlich, wenn diese Teilchen aus dem Kosmos kommen und diese Eigenschaften haben, dann ist das eine Energie, die hier eingestrahlt wird, die wir nur einsammeln müssen. Und dann hätten wir ja genug Energie. Dann brauchen wir kein Atomkraftwerk und überhaupt diese ganze Energiegeschichte, das können wir alles einstampfen. Denn wenn die Neutrinos sind ja überall vorhanden. Die sind ja mit 66 Milliarden Teilchen pro Sekunde, pro Quadratzentimeter sind die hier unterwegs, an jeder Stelle, Tag und Nacht. Das hat man gemessen in Italien, am Gran Sasso. Und wenn das tatsächlich so viele sind, dann reicht das für unseren Weltenergiebedarf. Ja? Und zwar dezentral. Also ich brauche dann keinen Tank mehr. Das Flugzeug muss nicht mehr den ganzen Sprit mit sich rumschleppen, die Autos auch nicht. Wir könnten überall einfach nur die Neutrinos einsammeln gehen und fertig wären wir. Das wäre also insofern eine ideale Lösung. Und ob sie frei ist, also frei ist die Energie genau so lange, bis irgendeine Regierung eine Steuer erhebt, ja, und sagt, ich will dafür Geld haben.
Ja, das ist gute Beobachtung, genau. Und natürlich würde diese Technologie eingeführt werden, müsste wahrscheinlich irgendwann eine Steuer eingeführt werden, um nicht unser Wirtschaftssystem kollabieren zu lassen oder es... Ja, es könnte dann ja so nervös werden, die Finanzwelt.
Also, dass sie ob das oder nicht, da haben schon viele sich Gedanken gemacht. Ich bin da kein Berichterstatter. Ich weiß nur eins, wenn es neue Technologien gibt, dann werden die anderen Technologien langsam immer weniger gekauft und nicht oder gar nicht mehr gekauft von dem Zeitpunkt an, aber sie werden noch genutzt, so lange bis die neuen Energien dann für alle verfügbar sind und dann gibt es einen Umschwung und dann wird's langsam wird die neue eingeführt und irgendwann fahren eben nur noch Autos rum, die mit Neutrino-Power unterwegs sind. Das sehe ich also nicht als ein wirtschaftliches Problem, denn es wird neue Firmen geben, die die neue Technik machen, und es gibt welche, die die Zeit verschlafen haben und die bauen halt noch die alte Technik ein.
Diese Neutrinos, die jetzt bei uns auf der Erde auftreffen, Sie sagen also, wie war das nochmal, 6 Milliarden pro
Sekunde pro Quadratzentimeter.
Mhm. Das ist viel. Also naja gut, das ist viel. Es klingt auch viel, aber es ist eigentlich für mich jetzt schwer einzuschätzen, wie viel das wirklich ist. Ja. Aber wo kommen die her?
Also bei uns kommen sie überwiegend von der Sonne. Aber es sieht danach aus, als hätten wir einen großen Kreislauf. Denn die meisten Neutrinos, das ist eigentlich auch heute schon Common Sense, kommen aus den schwarzen Löchern. Und die hat man lange Zeit ja auch ignoriert, weil man sie eben nicht sehen kann, weil sie schwarz sind, weil sie eben alles, was langsamer ist als das Licht und auch das Licht selber, gefangen halten. Da kommt nichts mehr raus. Deshalb sind die schwarz. Und das heißt, das, was da rauskommt, das sind Neutrinos, die da rauskommen, müssen eigentlich schneller sein, eigentlich viel schneller sein als das Licht. Und das heißt, wir wären alle am Ende in einem schwarzen Loch gefangen und fertig wäre das mit unserem Kosmos. Aber das findet nicht statt, sondern die großen Sterne, die in den ins schwarze Loch hineinfallen und alle Galaxien, wissen wir heute, haben in ihrem Zentrum ein großes schwarzes Loch. Und man kann sogar sagen, die Galaxie leuchtet nur, weil das schwarze Loch in ihrem Zentrum ist. Wenn das nicht wäre, dann würde kein einziger Stern leuchten, dann würde man die Galaxie gar nicht sehen können.
Warum?
Also, das heißt, die Sterne, die dort hineinstürzen, werden immer schneller, immer schneller. Die Materie wird sozusagen beschleunigt bis auf Überlichtgeschwindigkeit und dann fliegt sie hinten als Neutrinostrahlung wieder raus. Und dient sozusagen als Energiequelle für die gesamte Galaxie. Und diese Strahlung, diese sehr, sehr harte Strahlung, Neutrinostrahlung, die trifft dann auf die Sonnen, die dann diese Neutrinostrahlung mit der wechselwirken. Das heißt, wir haben eine Wechselwirkung zwischen dem schwarzen Loch und den diesen großen Himmelskörpern. Deshalb fliegen die ja auch alle schön um das schwarze Loch herum. Das heißt, die Wechselwirkung ist immer eine Kraftwirkung. Man sucht ja lange nach dieser Kraftwirkung und hat festgestellt, dass die Galaxie dem Keplerschen Gesetzen widerspricht, die ja verlangen, dass die Inneren viel schneller sind als die Äußeren. Die Galaxie dreht als Festkörper, das heißt, die Äußeren sind viel schneller als die Inneren. Das ist gerade das Gegenteil. Darum sage ich immer, wenn ein Astrophysiker rät, ist er besser, als wenn er rechnet. Und das hat also damit zu tun. Und dann hat man versucht, das alles mit schwarzer oder dunkler Materie zuzustopfen, damit also über Gravitation das Ganze zusammengehalten wird. Die Gravitationskraft des Sonnensystems ist am Rand des Sonnensystems nämlich schon zu Ende. Da ist gar nichts mehr. Das funktioniert alles gar nicht. Und die dunkle Materie kann es auch nicht sein, sonst würde man gar nicht durchgucken können. Also man könnte höchstens sagen, die Neutrinos sind sozusagen diese dunkle Materie. Wenn das denn so ist und wenn die Hochrechnungen der dunklen Materie stimmen, dann haben wir ja viel mehr Neutrinos als Teilchen in unserem Universum und dann ist das sozusagen die Energie des Universums. Und die nutzt jetzt die Sonne und wächst. Die Sonne wird ja irgendwann ein roter Riese, das ist auch bekannt, ja bis zur Erdbahn sich ausdehnt. Allerdings sind wir dann bis dahin schon ein Stück weiter draußen, weil wir entfernen uns ja von der Sonne. Wo kommt denn die Masse her, dass die Sonne sich so aufbläht? Und wo kommt die Energie her, dass die Sonne scheint? Also wir können sagen, ein Teil dieser Neutrinostrahlung, die abgebremst wird in der Sonne, wird Materie materialisiert und ein Teil wird Antimaterie, der zerstrahlt dann, deshalb leuchtet die Sonne. Und ein dritter Teil wird als abgebremste Neutrinostrahlung, als solare Neutrinostrahlung, sagen wir dann dazu, wiederum stark abgebremst an die Planeten weitergereicht, also auch an die Erde. Und die Erde wechselwirkt mit dieser schwachen, abgebremsten Neutrinostrahlung, solaren Neutrinostrahlung. Das ist übrigens auch die einzige, die wir wirklich selber technisch nachweisen können in unseren Experimenten, weil die harte Strahlung viel zu schnell ist, als dass irgendein, Messgerät im Kamiokande-Detektor oder sowas, die noch nachweisen könnte. Und diese abgebremste Strahlung wiederum, da wechselwirkt die Erde damit, die eben auch langsam wächst und an Materie zunimmt, ungefähr 19 Zentimeter am Umfang pro Jahr. Und das kann man auch wieder überprüfen mit den Atomuhren, weil die nämlich auch eine entsprechende Verlangsamung von 0,73 Sekunden pro Jahr anzeigen. Das korrespondiert miteinander und ist viel, viel mehr, als jetzt die Gezeitenreibung uns weismachen will, um Faktor 10.000 oder 100.000 ist das größer. Und als die Gezeitenreibung, dafür gibt es ja sehr genaue Berechnungen. Das heißt, die Erde wächst auch und die Erde würde auch leuchten, wenn man also da mal reinbohrt oder ein Vulkan ausbricht, sieht man, dass da drinnen ganz schön hell ist. Nur die Kruste verhindert halt, dass die Erde auch leuchtet wie eine Sonne. Und es gibt einen dritten Anteil, das ist die abgebremste solare Strahlung, von der Erde abgebremst, die dann als sogenannte Erdstrahlung die Erde wieder verlässt. Und diese Erdstrahlung, die ist also so langsam, dass sie eben keine Stabilität mehr hat und im gewissen Abstand von der Erdoberfläche schon zerfällt, also die Wirbel zerfallen da und sind nicht mehr vorhanden. Diese Energie, die nutzen dann die Pflanzen bei der Photosynthese und möglicherweise auch die Menschen, ich weiß es nicht, und die Tiere vielleicht auch. Jedenfalls ist das die Energie in der Biosphäre und das ist der Grund, warum eben oben auf dem Berg in großen Entfernungen eben auch nur noch kleine Kriechpflanzen vorhanden sind und die Bäume sind alle weiter unten. Also das heißt, das Wachstum nimmt dann ab, obwohl dort ja eigentlich man der Sonne näher ist, sage ich jetzt mal. Also insofern, das sind alles so Fragen, die man aufstellen kann und auch beantworten sollte und nicht nur annehmen sollte, wie es einem der Lehrer in der Volksschule erklärt.
Ja, da ist jetzt viel gefallen. Zum Beispiel also diese Theorie der wachsenden Erde, wo ich also meine Bedenken habe. Aber okay, 19 Millimeter, sagen Sie, ist der Umfang, wächst der Umfang im Jahr im Mittel? Ist das richtig? 19 Millimeter?
19 Zentimeter.
Zentimeter. Das ist enorm viel.
Ja gut, da gibt es eine Karte von der NASA, wo sie eingetragen haben, die sogenannte Subduktion und die Risszonen. Also bekannte Risszone für uns ist Mittelatlantischer Rücken, wo ja permanent Amerika sich von Europa und Afrika trennt und wo ständig neues Magma hochkommt. Also das ist ja nun bekannt, wobei diese Risszone eigentlich gar nicht so wahnsinnig breit ist. Ich weiß nicht, die hat, glaube ich, ich müsste jetzt auch in der Karte nachschauen, aber so ungefähr 5 Zentimeter pro Jahr wächst, geht das auseinander. Aber wir haben ja auf der pazifischen Seite auch solche Risszonen, die sogar teilweise über Land gehen, nämlich beim St. Andreasgraben.
Okay, das heißt also, dieses Wachstum, das man da feststellt. Interessant ist ja, dass, also jemand schreibt da im Chat, Atomuhren gehen 0,7 Sekunden langsamer. Nein, sondern sie müssen, glaube ich, um 0,7 Sekunden circa nachgestellt werden, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, so in der Größenordnung. Ja?
Ja, die können immer nur eine Sekunde, deshalb wird da ab und zu eine Schummelsekunde eingebaut, also immer verlangsamt, nie schneller gestellt. Und das
also sie gehen zu schnell eigentlich. Wie bitte? Sie gehen zu schnell, die Atomuhren, dann in Wirklichkeit.
Ja, sie gehen immer schnell und sie werden einfach abgebremst, sie werden langsamer gestellt oder zurückgestellt, eine Sekunde angehalten und dann geht's wieder weiter. Das macht man halt immer an Silvester und da wird ab und zu mal eine Sekunde fest.
Aber da geht's eben jetzt darum, dass eben die Erdrotation nicht so konstant ist, so wie ja nichts da jetzt wirklich konstant ist im richtigen Leben. Und dass man eben die Zeit korrigieren muss, weil die Atome gehen natürlich, ich sage mal, sehr, 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 sehr genau. Ich weiß nicht, wie groß da die Abweichung überhaupt ist. Und die Zeit ist aber ein Konstrukt, das sich ja an der Umlaufzeit unseres Planeten orientiert. Also wenn der Tag jetzt nach unserer Rechnung nur mehr 12 Stunden oder 13 Stunden hätte, hätte er noch immer 24, weil wir dann einfach die Stunden kürzer machen würden, weil dieses Konstrukt ja von der anderen Seite quasi aufgezogen wird, das Pferd. Und es ist also jetzt so, dass die Theorie, dass die Erde tatsächlich an Masse gewinnt, die würde dann ja auch vielleicht irgendwie erklären, dass sich da natürlich die würde natürlich erklären, dass sich die Rotationsgeschwindigkeit auch ändert. Ja? Und Sie haben da, glaube ich, auch einmal eine Modellrechnung gemacht und das würde dann nach der Rechnung, die Sie da aufgestellt haben, zusammenpassen. Aber die Frage ist.
Das ist richtig. Es trifft nur zusammen, wenn tatsächlich die Masse zunimmt, weil man kann ja eine zweite Modellrechnung machen, dass die Dichte abnimmt. Und wenn die Dichte abnehmen würde, dann kämen da aufgrund dieser Zeitdifferenz, dann kämen da ein Wachstum raus von 25 oder noch mehr Zentimeter, das viel zu groß ist, dass das gar nicht gemessen ist, sodass wir das ausschließen können, dass die Dichte abnimmt. Es muss tatsächlich die Masse zunehmen und das muss eingestrahlt werden und das heißt, das kann eigentlich nur die Differenz sein der Neutrinostrahlung zwischen Tag- und Nachtmessung. Wir haben am Kamiokande-Detektor, das ist ein internationaler Detektor für Neutrinostrahlung, für den es einen Nobelpreis gab 2002. Dort sind Wissenschaftler aus der ganzen Welt tätig und die haben zu ihrem Erstaunen, haben sie nachts nur halb so viele Neutrinos nachweisen können wie am Tag. Das heißt, die Hälfte von denen, die sie nachweisen konnten, sind irgendwo in der Erde verschwunden oder haben eine Wechselwirkung gemacht mit der Erde. Man hat erst vermutet, sie hätten ihre Eigenschaften nur verändert. Und deshalb versucht man jetzt mit anderen Detektoren auch noch Neutrinos anderer Eigenschaften nachzuweisen und versucht also rauszukriegen, was ist mit denen passiert. Haben die sich nur geändert oder haben sie tatsächlich oder sind sie tatsächlich in der Erde zurückgeblieben? Auf jeden Fall hat es eine Wechselwirkung gegeben, was nach der geltenden Theorie der schwachen Wechselwirkung gar nicht zulässig ist. Das heißt also, dass wir die Theorie beerdigen müssen, das ist sowieso schon durch die Ermessungen klar. Aber wo die Reise hingeht, das ist noch nicht so ganz klar. Hier kann ich eigentlich den Neutrino-Forschern nur empfehlen, die Texte von Nikola Tesla zu lesen, denn der wusste über Neutrinos wesentlich mehr als die moderne Neutrinophysik.
Ja, und so wie alles bei Nikola Tesla eben aus dem Experiment. Ich meine, die offizielle, glaube ich, Erklärung dafür, dass da jetzt weniger gemessen wurde, ist, dass die quasi am Messgerät sich vorbeigeschummelt haben oder so in der Richtung. Das heißt,
ja, wie ich gesagt habe, die haben sich in andere Teilchen gewandelt, aber dann ist eine Wechselwirkung notwendig, die nicht erklärt ist. Also das ist genau das, ja.
Okay, aber auch das ist natürlich umstritten und natürlich die Theorie der wachsenden Erde ist es auch.
Darf ich Sie fragen, wo die umstritten sind? Wer streitet hier? Ich habe das noch nicht festgestellt.
Ja, wenn man jetzt einen Geologen fragt, wie sich jetzt die Kontinentalverschiebungen und so weiter erklärt, ich glaube nicht, dass der jetzt auf eine wachsende Erde sich festlegen wird.
Machen Sie mal eine Probe aufs Exempel und tun Sie einen solchen, wenn Ihnen ein solcher über den Weg laufen sollte, tun Sie ihn mal damit konfrontieren mit diesen Daten, den Fakten sozusagen, die vorliegen, den NASA-Daten, also heute kann man das ja vom Weltraum aus messen. Von der Erde aus ist es tatsächlich sehr schwer, weil wir so viel Wasser haben. Ja. Und übers Wasser können Sie schlecht Stöcke reinstecken und messen, naja, wie groß denn da der Abstand ist.
Natürlich, aber ich möchte mich da jetzt in die Kontroverse gar nicht zu weit einklicken, ganz ehrlich gesagt. Was mich jetzt selber überrascht, dass die Erde tatsächlich um 19 Zentimeter wächst. Ich war der Meinung, das wären 19 Millimeter. Selbst das ist gar nicht mehr so wenig, aber 19 Zentimeter, das sind ja einige Quadratkilometer eigentlich, wenn man das auf den ganzen Erdumfang dann hochrechnet. Es ist erstaunlich, aber ich kann dazu eigentlich nicht sehr viel sagen. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass also die Theorie der wachsenden Erde halt noch keine Schulmeinung ist, aber das ist, ja, das kann
da
jeder...
Da ist vieles noch keine Schulmeinung.
Natürlich.
Wissen Sie auch, die Neutrinostrahlung, da wird sozusagen die Wechselwirkung mit dem Wasser hergestellt. Das heißt also, das Neutrino läuft durch einen Wassertank durch und das Neutrino schwingt. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist mal Plus, mal Minus, mal Plus, mal Minus. Und die Wasserdipole sind ja auch polar und haben ein positives und negatives Ende. Und wenn jetzt da so ein schwingendes Teilchen durchs Wasser durchläuft, dann werden natürlich die Wassermoleküle sich drehen. Sie werden immer der Polarität des Neutrinos folgen. Wenn das Plus ist, dann werden sie ihre negative Seite zeigen und so weiter. Mhm. Und die Nachbarmoleküle, Wassermoleküle werden sich ebenfalls drehen und die Nachbarn von den Nachbarn auch wieder. Und das heißt, es geht Energie vom Neutrino über aufs Wasser. Und damit wird natürlich das Wasser aktiviert und das Neutrino abgebremst und das Neutrino wird am Ende materialisieren, weil es unter Lichtgeschwindigkeit hat. Und kaum, dass es weniger als Lichtgeschwindigkeit hat, schreien die Physiker, hallo, wir haben es nachgewiesen, denn die haben ja nur Messgeräte, die langsamer als das Licht nachweisen können, weil sie was anderes gar nicht haben dürfen. Das ist ja gar nicht erlaubt in der heutigen Physik. Und das ist aber kein Nachweis, weil das, was sie dann gemessen haben, ist vielleicht ihr Messgerät, aber nicht das Neutrino, das vorher unterwegs war. Mhm.
Aber wie auch immer, ne, also wir kommen jetzt ans Ende der Sendung und vielleicht nur noch kurz, also Sie sagen, das Neutrino, da gibt's Wechselwirkungen und wenn es die gibt, dann kann man ja, so sehe ich das zumindest, ja natürlich auch die Energie des Neutrinos nutzbar machen. Logischerweise, wenn es keine Wechselwirkung gibt, dann gibt es da die Neutrinos und hier sind wir und da gibt es eben keine Beziehung. Aber wenn es die gibt, könnte man die nutzbar machen. Gibt es da jetzt schon konkrete Ansätze, wie man die, gibt es da Apparaturen, gibt es da Versuche, Aufbauten von Ihrer Seite?
Also Nikola Tesla hat damals schon Experimente in diese Richtung gemacht. Ich habe einen Nachbau, so ein Experimentierköfferchen, das so ähnlich aufgebaut ist, ein miniaturisierter Maßstab. Und ich habe eine Dokumentation herausgegeben, wo diese ganzen Experimente alle beschrieben sind. Die NASA hat sogar einen Report geschrieben und viele, viele Universitäten und auch Firmen haben dort Berichte abgeliefert, die ich alle in dieser Dokumentation zur Skalarwellentechnik zusammengefasst habe. Und dort können Sie nachlesen, wie man mit dieser Technik tatsächlich auch Over-Unity-Effekte erzielen kann. Und wo jetzt diese Strahlung genau herkommt, das kann man natürlich so einfach nicht sagen, denn man sieht ja nur, hier kommt was an, aber keiner weiß woher. Und das ist auch das große Problem der freien Energie. Da sind schon viele Geräte gebaut worden, die aber eigentlich gar nicht die Strahlung von der Sonne oder aus dem Kosmos eingefangen haben, sondern letztendlich nur irgendwelche Militärsender und die dann natürlich Probleme bekommen, wenn sie diese Energie einsammeln, weil dann irgendwann kriegen sie Besuch. Denn die mögen ja nicht, dass man Energie einfach klaut. Das muss man einfach ganz klar sehen. Nikola Tesla ist selber Auto gefahren und hat Energie eingesammelt und hat dann Besuch bekommen. Das war auch nicht in Ordnung. Das war 1932. Dann hat man das Ganze beendet. Also freie Energie, das sollte dann wenigstens aus dem Kosmos sein, denn alles andere ist ja eigentlich keine wirkliche Energie, wenn ich irgendwo reinspeisen muss und woanders wieder empfange, dann ist das eine drahtlose Energieübertragung, was übrigens auch ein wirklich brauchbares Ziel wäre, denn die Energieübertragung ist ja auch heute ein großes Problem, wie Sie wissen.
Ja, natürlich, da könnte man dann, keine Ahnung, Solarkraftwerke in den Orbit verfrachten oder solche Dinge.
Naja, oder wenigstens in die Wüste, wo die Sonne scheint.
Oder wenigstens in die Wüste, wo die Sonne scheint, so ist es. Ja. Ja, hochspannend, aber natürlich viel zu wenig Zeit heute, vor allem das Thema freie Energie, auf das würde ich sehr gerne noch weiter eingehen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dass wir dieses Gespräch fortführen können, würde mich sehr freuen. Für heute jedenfalls sage ich großes Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin sehr viel Erfolg mit Ihrer wirklich spannenden Arbeit.
Ja, vielen Dank, Herr Al-Ubaidi.
Al-Ubaidi, ja, danke. Okay, alles klar. Herr Weil, okay. Wiederhören, danke.
Wiederhören, ciao.
Ja, so. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 17. April. Und zwar wird das ein Crop FM Spezial werden wieder. Das heißt, das ist keine Live-Sendung. Und mein Gast ist ein weiteres Mal Dr. Ulrich Warnke. Freut mich sehr. Geht es durchaus um ähnliche Dinge auch. Also wir sprechen da diesmal über Mobilfunk, Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung auf den Organismus etc. und sprechen natürlich auch die Arbeit von Dr. Meil kurz an, aber im Wesentlichen geht es da also um die Forschung, die Dr. Warnke gemacht hat. Äußerst spannend, kann ich nur sagen. Wie gesagt, zu hören am 17. April 2017 auf dem Stream von Radio Helsinki und natürlich im Archiv dann downloadbar. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bye. So